Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Ihr hört Folge 6 der 8-teiligen Podcast-Serie. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Zu den Vorwürfen wollte sich Mario L. uns gegenüber bislang nicht äußern.
Heute Morgen, 2:30 in Duisburg. Eine Frau hört Schüsse auf der Mülheimer Straße unweit des Hauptbahnhofs. Sie verständigt die Polizei, die in der Hofeinfahrt einer Pizzeria 6 Tote in 2 Autos findet. Die Autos sind von einem Kugelhagel durchsiebt.
Diese Bluttat schockiert am 15. August 2007 nicht nur ganz Deutschland. Der Sechsfachmord von Duisburg macht sogar weltweit Schlagzeilen.
Und die Polizei, die steht am Morgen nach der Tat erstmal vor einem großen Rätsel.
Die gesamte Geschichte hat sich nach unserer Meinung nach so abgespielt, dass in die im Fahrzeug sitzenden Personen wahllos hereingeschossen wurde.
So wahllos, wie am Anfang vermutet wird, sind die Opfer aber nicht gewählt. Die Männer sind allesamt Italiener, genauer gesagt, alle stammen aus demselben Dorf in Kalabrien.
Und die Duisburger Polizei, die ermittelt erstmal in alle Richtungen. Aber die italienische Polizei, die ist sich von vornherein sicher, dass diese Morde auf das Konto der 'Ndrangheta gehen.
Einer der Getöteten soll ein Killer des 'Ndrangheta-Clans Srandjonirta gewesen sein, verfeindet mit dem Clan Peleromio. Der Mann soll kürzlich in San Luca einen Mord verübt haben.
Die deutsche Polizei verweist die Verbindung zur 'Ndrangheta aber erstmal ins Reich der Spekulationen.
Und ermittelt am Ende inmitten eines Mafiakriegs.
Die Bluttat von Duisburg ist der Höhepunkt einer jahrelangen Fehde zwischen zwei verfeindeten Clans.
Es sind Macho-Systeme,
die im tiefsten Kalabrien ihren Ursprung hat.
Ist das hier schon San Luca?
Ja, wir sind gleich da.
Unsere Suche nach Mario L. führt uns in die Geburtsstätte der 'Ndrangheta.
Wo die Mafia-Bosse das Sagen haben.
Das Verbrechen gehört nicht einem, sondern allen.
Und wo wir immer wieder auf Verbindungen nach Deutschland stoßen.
Dove in Germania?
Dove? Duisburg.
Duisburg.
Wir treffen auf die wahren Opfer der 'Ndrangheta.
Für die Jugendlichen gibt es bei der 'Ndrangheta nur 3 Möglichkeiten. Flucht, Gefängnis oder Tod.
Und wir sprechen mit einem Aussteiger, der die Rache der 'Ndrangheta fürchten muss.
Und trotzdem nicht aufhört zu warnen. Luigi Bonaventura ist sicher, Mario L. gehört zur 'Ndrangheta. Viele glauben, er ist ein netter Mann, elegant und so weiter. Er ist ein hohes Tier, die muss man fürchten, nicht die Kleinen.
Ich bin Birgit Tanner.
Und ich Helena Piontek. Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks.
Folge 6. Vendetta.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Da sieht man auf den Fernsehbildern die Toten auf den Straßen, abgedeckt vor diesem Restaurant da Bruno. Das ist ein Massaker.
Ja, das ist schon richtig heftig. Ey, da wurden 70 Schüsse abgegeben. 70.
Und das musst du mir vorstellen. So eine Brutalität auf offener Straße, das hat man ja in Deutschland bis dahin von der italienischen organisierten Kriminalität überhaupt noch nie gesehen.
Nee, genau, hat man echt nicht. Also damals bei Mario L. in den 90ern in Baden-Württemberg, ja, da rückt zwar schon auch mal dann die 'Ndrangheta ins Zentrum, ne, aber das geht halt nicht über die regionalen Grenzen wirklich hinaus.
Ja, und damals ist auch kein Mord im Spiel. Ja? Ja. 2010 gab es einen Mord an einem italienischen Gastronom auf offener Straße in Mitten, Stuttgart. Und da hat man auch von Mafia geraunt. Ja, aber am Ende war es wohl doch nur ein Angestellter, der seinen Chef umgebracht hat.
Neulich ist ja auch nochmal das Thema hochgekocht. Also da war der Schnack in Stuttgart auf jeden Fall wieder gut am Laufen, weil da 2 tote italienische Gastronomen in einem Büroraum im Keller eines italienischen Restaurants gefunden wurden.
Und das Rätselhafte an dem Fall ist ja, dass die Tür von innen verschlossen war.
Ja.
Und da sagt die Kriminalpolizei halt, na, die haben sich halt gegenseitig umgebracht. Dritte sind halt ausgeschlossen.
Ja, Und damit natürlich auch keine Mafia, wobei das eben einige bezweifeln. Aber es gibt halt keinen echten Beweis, dass die Mafia wirklich beteiligt war.
Aber in Duisburg, da gibt es eben die eindeutigen Beweise. Und damals ist die Drangheta tatsächlich zum ersten Mal so bundesweit in Erscheinung getreten.
Ja, das war doch dann auch für unseren Mafia-Experten Sandro Mattioli eigentlich der Startpunkt, ne? Sich auf dieses Thema zu spezialisieren. Und der hat dann noch weiter zu den Hintergründen der Tat auch recherchiert.
Sandro Mattioli hat ja auch erzählt, dass diese Morde in 2007 eigentlich ein Schlusspunkt waren für eine Fehde zwischen zwei rivalisierenden Clans. Und die Fehde, die beginnt schon in den 90er Jahren. Und zwar eigentlich mit einem Eierwurf.
Ja, der Eierwurf, der historische. Damals hat wohl einer von einem Clan ein Ei auf das Auto von einem anderen Clan-Mitglied geworfen. Ne?
Also, ja, Ei stimmt. Ja. Das wird auch immer geschrieben, aber manche sagen auch, es ist ein Ei in irgendeine Bar von einem anderen. Okay. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall wurde ein Ei geworfen.
Ein Ei war beteiligt.
Genau, ein Ei war beteiligt.
Also eigentlich völlig, ist ja eigentlich wie ein Kinderstreich. Das ist völlig harmlos.
Ja, aber dann ist eben bei sowas, ist dann die Ehre beschädigt. Mhm. Ja, und dann soll sich halt der eine bei dem anderen entschuldigen und der tut es dann nicht und dann schaukelt sich das auf. Ja, und dann?
Ja, und dann irgendwann sterben halt Leute dadurch, ne? Also es gab schon vor diesem Massaker in Duisburg Morde zwischen den verfeindeten Clans.
Ja, da sind mehrere umgekommen.
Ja.
Wenn man sich in diese Systeme reinbegibt, dann ist das natürlich eine schwere Kränkung. Selbst wenn sie aus Versehen passiert und die muss dann natürlich geahndet werden und dann folgt halt eines dem anderen.
Also aus meiner Sicht klingt es einfach wie krasses Macho-Gehabe.
Es sind Männersysteme, es sind Macho-Systeme, aber es steht schon auch ein Wertesystem dahinter, was nicht nur mit der Verletzung von einzelnen Macho-Egos zu tun hat, sondern eben auch ein kulturelles und soziales, ein sehr umfassendes System ist.
Nach welchen Werten leben die denn?
Es ist so, in dem Moment, wo sie Mitglied der 'Ndrangheta werden, tritt die Organisation an die Stelle ihrer Familie. Sie unterwerfen sich einem Regelsystem, was sehr streng auch ist. Also die Omerta zum Beispiel ist eine Ausprägung dieses Regelsystems. Sie dürfen mit niemandem über bestimmte Dinge sprechen. Gerade, dass diese blutige Auseinandersetzung im Ausland weitergetragen worden ist, ist gravierend.
Okay.
Ist das hier schon San Luca?
Ja, wir sind gleich da.
Ach so, und hier hat dieser Sechsfachmord seinen Anfang genommen.
Mhm. Ja, hier in San Luca, keine Ahnung, das gilt echt wohl so als die Wiege der 'Ndrangheta. Da kommen wohl alle Clans irgendwie hierher.
Ja, und es liegt halt mitten im Aspromonte-Gebirge. Ne? Total schöne Lage haben sie sich ausgesucht, das muss man sagen.
Ja, auf der einen Seite die Berge und dann, wenn man sich umdreht und runterguckt, kann man schön aufs Meer gucken.
Ja, aber der Rest, schau dir das mal an, wenn man sich die Häuser ansieht und die Straßen, da würde man echt nicht denken, dass hier 40 Clans Kohle ohne Ende scheffen. Ja, es ist alles runtergekommen, ausnahmslos.
Ja, also bei der Bevölkerung kommt dieses Geld auf jeden Fall nicht an.
Mhm. Ja, da vorne ist schon der Dorfplatz. Ja, das ist ja der Klassiker, gell? Oha. Das sind so 10, 15 alte Männer, die schauen und die unterhalten sich jetzt über den neuesten Dorftratsch.
Ja, wahrscheinlich über uns hier. Ja, oder über den 'Ndrangheta.
Ja, über die redet man ja nicht öffentlich. Die Bewohner von den Dörfern, die schweigen da lieber. Ne? Nicht, dass einem da selber noch was passiert.
Mhm. Die Älteren.
Birgit, unser Übersetzer Silvio und ich sind verabredet mit dem Bürgermeister von diesem berüchtigten Dorf San Luca. Ja, und kaum sind wir aus dem Auto ausgestiegen, da richten sich auch schon alle Augen der Männer auf dem Dorfplatz auf uns.
Oder die gucken schon, ne?
Ja, klar.
Ja, aber klar, ich meine, das würde man
völlig beobachtet.
Das würde man in jedem deutschen Dorf genauso machen, ja.
Im Rathaus werden wir freundlich empfangen. Vom Bürgermeister Bruno Bartolo. Er ist vielleicht 1,60 groß, schlank, trägt einen blauen Anzug, hat kurze Haare. Und er ist schon 73 Jahre alt. ungeheuer drahtig und seine Augenfarbe ist faszinierend. Ganz hellbraun, sowas habe ich vorher noch nie gesehen.
Ja, nach vielen Jahrzehnten ist Bruno Bartolo der erste gewählte Bürgermeister hier, der angeblich nichts mit der Drangheta zu tun hat.
Und deshalb stellt er auch gleich klar, über die alte Geschichte will er nicht so gern reden. Eher darüber, warum es San Luca so geht, wie es San Luca eben geht. Schlecht.
Bartolo bedauert, dass es kaum noch junge Leute in seinem Dorf gibt. Alle wandern ab, viele nach Deutschland und arbeiten dort in der Gastronomie, in Restaurants, als Kellner oder Köche. Auch nach Frankreich sind einige gegangen.
Etwa 1000 junge Leute sind in den letzten Jahren aus San Luca abgewandert. Das ist viel für ein Dorf, das nur aus ein paar tausend Menschen eigentlich besteht. Der Grund liegt darin, dass es keine Arbeit gibt. Und der Staat unterstützt San Luca auch nicht.
Und Bartolo zeigt uns eine Liste, die genau das illustrieren soll. Nach Regenfällen wurden große Teile des Dorfes überschwemmt. Und alle Gemeinden drumherum, die bekamen Hilfe vom Staat für den Wiederaufbau. Nur San Luca nicht.
Ungerecht findet das Bartolo. Aber darüber will kein Journalist berichten, meint er. Alle kämen immer wegen dem Thema. Das Wort Mafia oder Drangheta nimmt er nicht in den Mund. Und das findet er nicht gut, denn in seinem Dorf ist es ruhig. Also meistens zumindest. Denn erst vor kurzem war dann doch was.
Das Auto eines Beigeordneten von der Stadtplanung wurde nämlich angezündet. Das war so eine Einschüchterung. Aber für Bartolo ist das kein so großes Ding, gibt er uns zu verstehen. Woanders brennen schließlich auch Autos, nicht nur in San Luca. Viel wichtiger ist für ihn, seit den 1980er Jahren wurde in San Luca nicht mehr geschossen. San Luca ist friedlich.
Und dann kommt Bruno Bartolo doch noch auf Duisburg zu sprechen, obwohl er eigentlich zu dem Thema nichts sagen will.
Il problema se c'è, guardate, io non dico, non sono, io ho detto la verità.
Bartolo möchte gar nichts leugnen, versichert er uns. Die Morde in Duisburg waren für die Gemeinde sehr schmerzhaft. Das ganze Dorf war schockiert. So eine schlimme Sache, die hätte nie passieren dürfen.
Und dann kommt seine gläubige Seite zum Vorschein. Der liebe Gott soll das Leben nehmen, nicht die Menschen.
Die 6 jungen Männer, die in Duisburg erschossen wurden, sind in San Luca begraben. Viele aus dem Dorf haben Anteil genommen. Mehr will uns Bartolo darüber nicht erzählen.
Er zeigt uns lieber das Dorf aus seiner Perspektive. Das, was wirklich schiefläuft.
Zum Beispiel das heruntergekommene Schulgebäude, das dringend saniert werden müsste. Aber dafür ist kein Geld da.
Ja, und in dieses Gebäude würde ich auch kein Kind reinschicken. Das ist völlig baufällig.
Ja, direkt davor treffen wir auf 2 Frauen. Und die eine, die freut sich richtig, dass sie auf Deutsche trifft. Ihre Kinder, die leben nämlich auch in Deutschland.
Und wo?
Dove, in Germania.
Dove? Ce l'ho a Duisburg.
Duisburg.
Ce l'ho a Xanten.
Ihre Kinder leben in Duisburg, Xanten und in Kassel. Bürgermeister Bartolo ist es sichtlich unangenehm, dass diese Frau nun auch noch über Duisburg spricht und lächelt das Thema weg.
Qui è San Luca, la seconda lingua è il tedesco. Io solo non riesco a parlare.
Meinte, die zweite Sprache in San Luca wäre Deutsch.
Ah, okay.
Nur er kann es nicht.
Aber es ist interessant, man trifft 2 Frauen und eine erzählt direkt, dass ihre Kinder in Deutschland leben.
Ja, in Duisburg.
In Duisburg, in Xanten und irgendwo in Hessen. Und da ist die Drangheta doch völlig aktiv.
Ja.
Ich also ich will ihr jetzt nicht unterstellen, dass ihre Kinder da auch mit dabei sind.
Nein, aber natürlich nicht, aber es passt so schön direkt.
Aber es passt.
Ja. Ich bin auch sofort auf diesen Gedanken gekommen.
Ja.
Eigentlich.
Man muss das unweigerlich denken. Ja.
Es kommen ja alle Opfer aus Duisburg. Ja? Die stammen ursprünglich aus San Luca oder ihre Familien stammen aus San Luca.
Ja, ich finde es schon richtig hart. Also der Jüngste, der war ja gerade mal 16, Francesco G. Und dem seine Eltern, die hatten ein Restaurant, also mehrere, glaube ich. Und eins davon war auch in Überlingen am Bodensee. Aber gibt es eigentlich eine Verbindung von den Clans hier in San Luca zu Pharao Marincola, also dem Clan von Mario L.?
Ich kann nichts finden. Ich habe geguckt, wo könnte da eigentlich was sein? Das Einzige wäre halt bei diesen ominösen Treffen, die sie da wohl einmal im Jahr in San Luca stattfinden lassen, in dem Wallfahrtsort.
Mhm.
Eigentlich wollen wir an diesem sonnigen Dezembertag von San Luca aus nach Madonna di Poissi, dem wichtigsten Wallfahrtsort Kalabriens. Der liegt oberhalb von San Luca und gehört zur Gemeinde. Und die sind hier auch ziemlich stolz darauf, weil da eben jedes Jahr im September Tausende hinpilgern zu einem richtigen Spektakel.
Was schaust du an?
Das ist so ein Video von dieser Prozession in Madonna di Poissi. Ey, das ist ein Mordsauflauf, ja?
Ach krass, ne, echt richtig viele Leute.
Ja, und das ist, die tragen da mit einem riesen Brimborium eine Madonna durchs Dorf. Ja, das sind sicher so 30, 40 Leute.
Was haben die da?
Das sind so blaue Leibchen. Ja, schauen wie Fußballtrikots aus, ne? Nee, das sind halt irgendwelche Sicherheitsleibchen. Mhm. Die haben da so Holzbalken da so auf den Schultern und darauf tragen sie die Madonnenstatue, ja, durch die Menschenmenge. Und die applaudieren denen dafür.
Sieht ja krass aus.
Und das ist ja total voll. Schau doch mal, wie viele Leute das sind.
Ja, für so ein Kirchenevent.
Ja, das sind drei, ja? Häuser da oben, ja, ne? Und ein Kloster. Und jetzt tragen sie diese Madonna da in die Kirche. Oder ist das Kloster? Ich glaube, das ist das Kloster. Da tragen sie
rein. Ist doch dann auch das Kloster, von dem Petra Reschke gesprochen hat, ne? Also, dass sie da auch schon mal war.
Genau, das ist das.
Also wenn da diese Prozession war, war natürlich da mindestens so viel Polizei wie Mafiosi, die da waren. Aber es gab aber auch mal ein Treffen, wo es auch Filmaufnahmen davon gibt, wo die da also wirklich reingehen, tatsächlich, also die Bosse reingehen. Weil damals hieß es auch noch, ja, sie würden sich dann treffen, aber die würden sich also sozusagen in der Nähe von Polzi treffen, aber jetzt nicht direkt in dem Kloster, aber es gab ein Treffen, wo sie sich wirklich ganz konkret auch in dem Kloster getroffen haben.
Ja, hier, guck mal, die Polizei hat das Video auch veröffentlicht.
Mhm.
Das ist so ein schmiedeeisernes Tor und da schlendern jetzt einige ältere Herren durch.
Die sehen ja echt ein bisschen aus wie die Männer von dem Dorfplatz in San Luca. Ne?
Ja, einer geht am Stock, ja, und die treten so ein bisschen auf wie die Kleinanleger bei so einer Daimler-Jahreshauptversammlung. Weißt du schon mal?
Nee,
da stehen die auch im Kreis rum, ja, sind sehr konservativ gekleidet und ein paar schauen sich um, weil gleich gibt es Würstchen, Kartoffelsalat und eine Ansprache vom Vorstandsvorsitzenden.
Ja.
Also so sieht das so ein bisschen aus, nur halt weniger Leute.
Ja, gehungert hat von denen bisher jedenfalls keiner. Ne?
Von den Mafiosi, nee, von denen, die haben sicherlich nicht gehungert. Aber die haben die auch abgehört. Da schau, das versteht man total schlecht.
Aber die Polizei hat ja schon hier unten dann auch noch mal
die Dialoge
eingeblendet.
Genau.
Da sagt doch einer was hier was.
Ja, das ist dieser Domenico O. Das soll ein ganz, ganz hohes Tier sein.
Und der war so ein Big Boss. Das war so ein Capo-Kriminelle. Dieser Domenico. Und der wurde eigentlich auch, der hatte einen Spitznamen, und zwar das Verbrechen, haben sie zu ihm gesagt.
Okay.
Und dann redet er hier noch vom, warte mal übersetzen, der redet hier von einem Evangelium,
genau,
das sie in Poissy erhalten haben.
Das ist doch bestimmt auch wieder so ein Codewort, mit dem sie was anderes sagen wollen.
Ja, ganz sicher. Also die haben sich abgeschlossen in den verschiedenen Röhren. Und dann erzählt er noch, die haben sich irgendwie abgesprochen, sind in verschiedene Regionen gefahren und haben dort Männern gesagt, dass sie irgendwie zusammenkommen müssen. Ja, jetzt sagt der tatsächlich, das Verbrechen gehört nicht einem, sondern allen. Immer harter Tobak.
Ja.
Und alle Männer der Lokale, die Unterabteilung der Drangheta, alle diese Männer müssen mitmachen.
Das ist eine krasse Ansage. Dafür und für andere Sachen ist er dann später auch in Knast gewandert, ne?
Ja, angeblich hatte der zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mal geschäftlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber er war ganz wichtig bei diesen Streitigkeiten zwischen den einzelnen Clans. Der hat da mitgeschlichtet.
Ja, aber dann müsste der ja eigentlich auch irgendwie bei Duisburg involviert gewesen sein. Da gab es ja dann auch ein Schlichtungsgespräch, ne? Das hat uns ja Petra Reschke erzählt.
Bei diesen Geschlichtungen war ja eben der Pfarrer von Madonna di Poissi dabei. Ja, der heißt Don Pino.
Mhm.
Und mit dem war die Petra Reschke für eine Reportage unterwegs.
Wie schätzen Sie das Verhältnis der Kirche, der katholischen Kirche und den Mafia-Gruppierungen ein?
Das Wesentliche dabei ist zu verstehen, dass die Kirche zum Teil da auch eine sehr ungute Rolle eingenommen hat. Und zwar, weil sie sich immer auf den Standpunkt gestellt hat, Es geht hier um irdisches Recht und wir sind die Verwalter von himmlischem Recht. Und wir unterwerfen uns nicht unbedingt dem irdischen Recht. Und deswegen waren dann auch Priester, ich habe ja da auch viele interviewt, auch die Mafiosi in ihren Verstecken besucht haben und ihnen die Beichte abgenommen haben. Die hatten da kein Problem damit. Das sind ja immer noch, sind ja nur verlorene Schafe, so, die man ja auch wieder bekehren kann.
Okay, ja, ja klar. Ja, das ist natürlich irgendwie auch so angelegt, ne? Du kannst eigentlich, also auch wenn man die Beichte abnimmt, man kann ja sich quasi fast alle Sünden dann auch wieder erlassen lassen.
Ja, klar.
Ne? Also es, ja.
Aber trotzdem gibt es doch keinen Erlass für Mord. Oder hat sich da die Mafia auch was Spezielles ausgedacht, dass das ja dann doch noch immer nach dem katholischen Glauben und nach dem katholischen...
Das ist ein Soldat. Das ist ein Soldat im Krieg. So bringt er um. Das ist ja kein Mord. Ein Soldat ermordet ja auch nicht. So sagen sich das die Mafiosi.
Ah, sie vergleichen sich mit Soldaten.
Ah ja, sie betrachten sich als Soldaten. Ja, natürlich. Sie betrachten sich als Soldaten in einem Krieg. Also sie, grundsätzlich besteht die Mafia sozusagen die Welt draußen, das sind die und wir sind die Mafia. Und wir versuchen, wir müssen alles dafür tun, dass wir weiter am Leben bleiben, dass wir weiter an der Macht bleiben. Und dafür muss man eben halt dann auch Morde begehen. Ja, aber das sind ja keine, also wenn sie, für sie ist wichtig, dass sie niemanden aus persönlichen Rachegedanken und so weiter umgebracht haben, sondern das ist ein Dienst gewesen, sozusagen Auftrag, der erfüllt werden musste.
Und Duisburg?
Ja, es waren auch keine persönlichen Gründe.
Hat das nicht mit einem Eierwurf angefangen?
Ja, aber die Geschichte von dem Eierwurf, die halte ich irgendwie auch für...
Ja, auch Folklore. Ja. Okay.
Was war denn da dann genau los?
Es ging darum, dass ein Clan dem anderen Clan die Rauschgiftgeschichten, Geschäfte beeinträchtigt. Sie wussten natürlich, wenn sie in Deutschland kriegen, die Probleme, wenn das passiert, ja. Das war der Grund.
Okay, das heißt, das sind nicht die Hitzköpfe, die nach einem Eierwurf ausrasten, sondern, okay.
Mafiosi sind extrem pragmatische Menschen. Da gibt es, also, das war von ihnen trotzdem zu kurz gedacht, das ist keine Frage. Aber ein Mafioso lässt sich nicht dazu hinreißen, irgendwas aus Jähzorn oder aus Eifersucht oder whatever. Also so einer wird sofort eliminiert im Übrigen. Falls jemand so unberechenbar ist vom Charakter her, der wird sofort eliminiert, ja.
Alter, was das hier für eine Straße ist.
Ja. Eine gefährliche Geschichte hier mit den Leitplanken, die schon runtergefahren sind.
Nein, wir sind leider nicht unterwegs zum Heiligtum der Madonna di Polsi. Weil es in den vergangenen Wochen so stark geregnet hat, ist der letzte Abschnitt hoch in die Berge gesperrt. Trotzdem fahren wir ein Stück weit in die Richtung des Pilgerortes. Und zwar eskortiert vom Polizeichef von San Luca persönlich. Und der will uns eine Sehenswürdigkeit zeigen, die auf dem Weg nach Polsi liegt, zur Gemeinde gehört und tief im Aspromonte-Gebirge liegt.
Aber das sind hier diese... Ja, die haben schon Zahn drauf, ne, wenn sie runterfahren mit ihren Fiat Pandas.
Ja, sie fahren nicht entsprechend der Straße.
Nein. Aber das sind hier die Wälder im Aspromonte, wo diese großen Treffen stattfinden, wo die Rückzugsgebiete waren der einstigen Drangheta-Bosse, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Also da findet man ja niemanden.
Wir schlängeln uns kleine Schotterstraßen ins Gebirge hoch. Ja, und je tiefer wir in das Gebirge reinkommen, umso geheimnisvoller sieht's da eigentlich aus. Alles ist wild und verwachsen und irgendwann sehen wir nur noch Wald und Berge. Und dann kommt irgendwann ein Parkplatz mitten im Nirgendwo.
Da stehen ein paar Männer, die quatschen dort. Und dann sind da noch Ziegen und Schafe, die da so nett rumlaufen. Und in der Ferne aber, da ragt ein gigantisch großer Monolith aus dem Wald. Und der ist wirklich einzigartig. Pietra Capa heißt er. Und er gilt als der höchste Sandsteinmonolith Europas.
Aber der hat auch eine düstere Geschichte, erzählt uns der Polizeichef. Dort wurde nämlich vor 20 Jahren ein Fotograf gefunden, tot. Die Umstände, wie es dazu kam, sind bis heute nicht ganz geklärt. Nur so viel. Dort wollte die 'Ndrangheta ein Exempel statuieren.
Ja, der Fotograf, der heißt der Adolfo Cartisano, ja, und der stammt hier ganz aus der Nähe, aus Bovalino.
Und der hat auch eine Tochter. Und die ist Aktivistin gegen die Drangheta.
So, da ist sie. Sehr gut.
Die Frau heißt Deborah Cartisano und ist die Tochter von Adolfo Cartisano. Sie hat sich für denselben Beruf wie ihr Vater entschieden und empfängt uns in dem kleinen Fotoladen, den ihre Eltern einst aufgebaut haben. Den führt Deborah Cartisano heute mit ihrer Mutter. Und diesen einen Tag im Jahr 1993, als sich das Leben der Familie Cartisano für immer verändern sollte, den kann sie bis heute nicht vergessen.
Non l'ho detto questo, però sono stati presi insieme una sera mentre ritornavano a casa, portati in una campagna. Mia madre è stata legata.
Eines Abends werden ihre Eltern auf dem Weg nach Hause entführt. Die Mutter wird festgebunden und bekommt einen Schlag auf den Kopf. Sie ist fast tot, erzählt Deborah Cartisano. Dem Vater wird befohlen, in ein Auto zu steigen und mit in die Berge des Aspromonte zu fahren. Dort beginnt seine Geiselzeit.
Der Grund für die Entführung? Deborahs Vater weigert sich, Schutzgeld für seinen Laden zu zahlen. Und mit der Entführung will die 'Ndrangheta jetzt das Schutzgeld auf andere Weise erpressen.
Perché non ci aspettavamo di una cosa del genere.
Für die Cartisanos ist das ein Schock. Zwar haben die wohlhabenden Familien immer mit der Angst gelebt, dass Familienmitglieder entführt werden könnten. Aber sie selbst sind ja eine einfache Familie und sie dachten, dass ihnen sowas nicht passiert.
Eine Spaziergängerin findet die Mutter schließlich, weil sie ihre Schreie hört. Aber vom Vater fehlt weiterhin jede Spur. Bis eines Tages eine Lösegeldforderung bei den Cartisanos eingeht. Die Familie bezahlt und dann passiert nichts.
Però più il tempo passava e più questa cosa era impossibile da giocare dentro la tua mente perché.
Je mehr Zeit vergeht, umso mehr schwinden auch die Hoffnungen auf eine Rückkehr des Vaters. Es ist zwar immer ein Funke da, der die Hoffnung immer wieder aufflammen lässt, aber nach vielen Jahren wird der Familie klar, der Vater ist tot. Die Hoffnung loszulassen ist für sie der schwierigste Moment.
È stato il momento più difficile, il momento in cui ci siamo proprio lasciati un po' andare tutti.
Aber dann passiert etwas, womit Deborah Cartisano und ihre Familie nicht mehr gerechnet hätten.
Dopo dieci anni abbiamo avuto una lettera è arrivata.
Nach 10 Jahren bekommt die Familie im Jahr 2003 einen anonymen Brief. Darin werden Details von der Entführung geschildert und wo der Vater begraben ist. Der Absender bittet darin auch um Vergebung. Er konnte den Cartisanos nicht ins Gesicht sehen, wenn er am Laden vorbeiging, schreibt er.
Als uns Deborah das erzählt, wirkt sie angefasst. Zu wissen, dass sie denjenigen, der am Tod ihres Vaters beteiligt war, möglicherweise schon mal in die Augen gesehen hat, ist für sie unerträglich.
Tatsächlich findet die Polizei die Überreste von Adolfo Cartisano. Am Monolith, dem Motiv, das er so oft fotografiert hat und in der Gegend, in der die 'Ndrangheta nicht nur ihn umbrachte. Seither kämpft Deborah Cartisano gegen die 'Ndrangheta, klärt in Schulen auf, setzt bei den Jugendlichen an. Viele von ihnen sind nämlich fasziniert vom Bösen und vom schnellen Geld.
Per chi si unisce alla 'Ndrangheta oggi sono tre: la morte, la latitanza o la prigione.
Für die Jugendlichen, sagt sie, gibt es bei der 'Ndrangheta eigentlich nur drei Möglichkeiten: Flucht, Gefängnis oder Tod.
Also die Geschichte von Adolfo Cartisano ist echt krass. Mhm. Das finde ich, das ist Wahnsinn.
Ja, und es war ja auch gar kein Einzelfall, ne? Also die 'Ndrangheta hat ja damals unfassbar viele Leute umgebracht.
Kurz vorher war noch die Zeit der 'Ndrangheta-Kriege.
Stimmt.
Ja, da wurden ja in Kalabrien über 1000 Menschen ermordet.
Das haben sie dann erster und zweiter 'Ndrangheta-Konflikt genannt.
Mhm.
Und die ersten, wann waren die?
Der erste war 74 bis 76.
Mhm.
Und damals konnten sich die Clans halt nicht einigen, wer jetzt wie viel vom Geldkuchen abbekommt.
Der zweite, der war dann fast 10 Jahre später erst, 1985.
Ja, genau.
Weil der dauerte dafür auch ganze 6 Jahre. Das muss man sich echt mal vorstellen. Da haben sich dann die Clanmitglieder untereinander über die Ausrichtung der Drangheta bis aufs Blut bekämpft, ne?
Obwohl es so traurig ist, ist ein Faktor tatsächlich schon wieder fast witzig. Am Ende hat nämlich die Cosa Nostra, also die Mafia aus Sizilien, vorgeschlagen, dass sich die Drangheta doch auch so ein oberstes Schlichtungsorgan innerhalb der Organisation zulegt, ja? Die dann eben solche Streitigkeiten regelt.
Wir sind in der Stadt, in der auch diese Kämpfe ausgetragen wurden. Reggio di Calabria, unten im Stiefel. Von hier aus kann man nach Sizilien rüberschauen und hat damit das Revier der Cosa Nostra eigentlich direkt vor der Nase. Man ist sich sehr nah, aber kommt sich nicht in die Quere.
Reggio di Calabria ist ganz anders als das restliche Kalabrien, das wir bisher gesehen haben. Hübsch ist es hier. Moderne Cafés, eine schöne Promenade schlängelt sich da an der Küste entlang. Und an diesem Sonntag ist total viel los auf den Straßen. Eine kirchliche Prozession soll nämlich noch durch den ganzen Ort führen.
Ja, und die wird auch an einem Platz vorbeiführen, der die Opfer der Ndrangheta sichtbar macht. Dort erinnern Holzstelen als Denkmal an Opfer der Ndrangheta.
An diesen Stelen treffen wir Mimmo Nasone, ein schlanker Rentner. Der ist sportlich gekleidet, in Jeans, ein ziemlich agiler Mann. Also einen ehemaligen Priester, der einst Religion gelehrt hat und gegen die Drangheta kämpft, den habe ich mir echt anders vorgestellt.
Ja, und er kennt zu jedem Namen, der in diese Stelen eingeritzt ist, die Geschichte. Die Opfer, so erzählt er uns, sind Ärzte, Polizisten, Apotheker, also Leute einfach, die nur ihren Job machen wollten.
Bei einer Opferstele erzählt uns Mimmo Nasone die ganze Geschichte von einem Fußballspiel 2009 in Crotone. Damals verletzt sich ein Mann beim Spielen. Er geht vom Feld und sein Sohn springt als Ersatzmann ein.
Inizia la partita, un calcetto e una sparatoria per uccidere uno che giocava.
Und als das Spiel dann weiterläuft, beginnt auf einmal eine Schießerei und sein Sohn wird auch getroffen. Nach 3 Monaten stirbt er an den Folgen. Er wurde gerade mal 11 Jahre alt.
Dopo 3 mesi di agonia. In una parola.
Mimmo Nasone wirkt ergriffen, obwohl er diese Geschichte sicherlich schon zum x-ten Mal erzählt hat. Aber er muss sie erzählen. Das hat er sich zur Lebensaufgabe gemacht.
Ja, und er führt uns allen eines vor Augen. Wir in Deutschland, wir sehen Mafia-Organisationen als was Folkloristisches an. Wirklich bedrohen tut uns das ja nicht. Das sind doch alles eher lustige Pizzabäcker. Aber die Wahrheit, die sieht doch ganz anders aus.
Die Drangheta bringt Schmerz und Leid in die Bevölkerung.
Mimmo Nasone nimmt uns mit in die Räume von Libera. Das ist die größte Anti-Mafia-Organisation Italiens, in der er ehrenamtlich mitarbeitet.
Gegründet wird Libera von dem Priester Luigi Ciotti Mitte der 1990er Jahre. Erst durch ihn und seine Mitkämpfer wird der katholischen Kirche langsam klar, dass sie sich nicht mit den Mafiosi gemein machen darf.
C'era una ignoranza nella comunicazione della fede.
Mafiosi sind oft gläubig, erzählt uns Mimmo Nasone. Sie denken, dass sie gute Christen sind, nur weil sie für die Kirche oder die Armen spenden.
Mimmo Nasone hat viele Mafiosi selbst kennengelernt. Im Gefängnis. Dort hat er sie in Religion unterrichtet und hat dort auch einige Momente erlebt, wie sich Mafiosi den Glauben für ihre Zwecke selbst zurechtbiegen.
I mafiosi parlavano male della Chiesa.
Ja, in einer Stunde beschweren sich die Insassen sogar, weil Papst Franziskus damals pauschal alle Mafiosi exkommuniziert hat. Und einer, ein Mafiaboss, fragt dann, ob es für die Exkommunizierten auch einen Himmel gibt und wollte damit provozieren.
Auf Mafiosi, die ihre Taten bereuen, trifft Mimmo quasi nie. Nur ein Erlebnis ist ihm in Erinnerung geblieben.
Ja, damals wurde er von Mafiosi während einer Unterrichtsstunde im Gefängnis beschimpft. Alle verlassen dann den Raum, nur einer von ihnen bleibt sitzen. Der Mann war schon 72 und meinte, dass wenn er schon als Kind diesen Unterricht gehabt hätte, vielleicht nie im Gefängnis gelandet wäre.
Und dann reicht er Mimmo Nasone die Hand. Offenbar bereut er in diesem Moment seine ganze Gangsterkarriere.
Ho dovuto aspettare il mio padrino che uscisse dal carcere.
Das wenigstens einem Mal Licht aufgegangen, ne?
Ja, aber das Gros der Mafiosi, ja, das sagt er ja selber, die bereuen überhaupt nichts.
Nee.
Ich kann mir auch überhaupt fast nicht vorstellen, dass die Täter aus Duisburg, ja, dass die irgendwas bereuen. Die sitzen halt hier in Kalabrien jetzt im Knast.
Ja, ja, oder auch Mario L., also wenn das Urteil jetzt bestätigt werden sollte, ob der was bereuen würde?
Aber warum sollten Mafiosi insgesamt was bereuen, ja? Mhm. Innerhalb der 'Ndrangheta schadet einem Gefängnis nicht, sondern das hebt die Leute auf dem Podest. Also weder dem Duisburg-Mörder schadet das Gefängnis und wenn sich das Urteil bestätigt, wahrscheinlich Mario L. auch nicht.
Naja, Peter Reske hat es ja auch ganz schön gesagt, also bei Mario L., ne, egal ob er jetzt im Gefängnis oder Hausarrest ist, sowas schadet einem mutmaßlichen Mafioso eigentlich nicht, ganz im Gegenteil. Ja, also solange man Mafia-Mitglied ist, schweigt und die Klappe nicht aufmacht, also dem Gesetz der Omerta weiter treu bleibt, macht das einen eigentlich nur zu einem härteren Hund.
Absolut. Aber für meine Begriffe ist man noch ein viel härterer Hund, wenn man aussteigt und dann die Klappe aufmacht.
Als Aussteiger gerät man auf die Todesliste. Die Rache der 'Ndrangheta ist einem sicher. Deshalb gibt es so wenige, die der Organisation den Rücken kehren.
Einer von diesen Aussteigern ist Luigi Bonaventura. 2005 entscheidet er sich, als Kronzeuge mit der Justiz zusammenzuarbeiten und über die 'Ndrangheta auszupacken. Seither lebt er mit seiner Familie an einem unbekannten Ort. Wir treffen ihn online für ein Interview.
Sein Vater war ein Boss, der Großvater Luigi Vrenna war sogar einer der wichtigsten Bosse weltweit und auch der Urgroßvater war so einer. Luigi Bonaventura wurde in eine Mafia-Dynastie geboren, zu einer Zeit, in der die 'Ndrangheta noch Killer gezüchtet hat, statt Drogenhändler und Geschäftsleute, wie sie das heute tut.
Luigi Bonaventura war Teil des Vrenna-Corigliano-Bonaventura-Clans in Crotone. Und er hat selbst Menschen umgebracht, erzählt er uns. Er war ein hohes Tier innerhalb des Clans. Und er kommt aus der Gegend um Crotone und ist deshalb auch bestens vertraut mit dem Pharao Marincola Clan, dem ja auch Mario L. angehören soll. Aber was heißt soll? Luigi Bonaventura ist sich da schon ziemlich sicher.
Mario L. gehört zur 'Ndrangheta, sagt Luigi Bonaventura und sagt auch gleich dazu, dass er für diese Erklärung die volle Verantwortung übernimmt. Das hätte er auch den Deutschen immer wieder gesagt, aber viele glauben, dass Mario L. ein netter Mann ist, elegant und so weiter. In Wahrheit, so behauptet Luigi, ist Mario L. auf einem höheren Rang innerhalb der 'Ndrangheta angesiedelt. Diese Leute muss man fürchten, betont Luigi, nicht die kleinen Kriminellen.
Und bei diesem Thema legt Luigi Bonaventura dann richtig los. Er sagt uns, dass die wirklich wichtigen 'Ndranghetisti, also die hohen Tiere, in Deutschland ungestört kommen und gehen können. In Stuttgart, Frankfurt, Augsburg, Duisburg.
Und er erklärt uns, was diese hohen Tiere eigentlich tun.
Aber das erzählen wir euch in der nächsten Folge von Mafialand.
Die 'Ndrangheta hat sich verändert und sie hat sich perfektioniert.
In der 'Ndrangheta gibt es eine Abmachung, sagt Gratiri. Und diese Abmachung besagt, dass man eine Art Doppelmitgliedschaft innehaben darf. Also einmal in der 'Ndrangheta und einmal bei den Freimaurern.
Die 'Ndrangheta ist die mächtigste und gefährlichste Mafia-Organisation der Welt. Sie hat mit ihren Verbindungen zu den Freimaurern die staatlichen Organisationen infiltriert und damit die Regeln grundlegend verändert.
Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L., ist eine Produktion von 190p im Auftrag des Südwestrundfunks.
Executive Producer sind Sarah Essler und Oliver Miske.
Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR, Carola Oldenkott.
Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner.
Producerin, Laura Freialdenhofen. Schnitt und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik, Felix Schneider.
Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen Tè.
Hallo, hier ist nochmal Helena. Schön, dass euch der Podcast gefallen hat. Falls ihr noch weiter hören wollt, hier habe ich noch eine Empfehlung für euch.
Gegen jede Überzeugung. Der SWR-Kultur-Podcast zum Streiten.
Mit Nicole Diekmann und Steven Anpalaga.
Hallo und herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung. Hier sind
Nicole Diekmann
und Steven Anpalaga.
Wir diskutieren Themen, über die sich teilweise erbittert gestritten wird. Zu Hause, am Stammtisch, in der Gesellschaft.
Man kann streiten, man muss sich aber nicht zerstreiten.
Und deswegen argumentieren wir im Zweifel auch gegen unsere eigene Überzeugung.
Man könnte sogar sagen, gegen jede Überzeugung.
Und dass es für fast jede Position gute Argumente gibt.
Wir diskutieren unter anderem über die Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen, über die Streichung des Abtreibungsparagraphen und über die Legalisierung von Cannabis. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek, bei SWR Kultur oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt.
Wir freuen uns auf euch und hoffen, euch gefällt's.
Ciao.